Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, hier, aber auch online an den Bildschirmen. Vielleicht kommst du schon lange in irgendwelche Gottesdienste, vielleicht hierher, vielleicht in anderen Gemeinden und Kirchen. Und vielleicht hast du dir noch nie die Frage gestellt, wie man eigentlich Gottesdienst feiert. Gibt es eigentlich eine richtige Art und Weise, Gottesdienst zu feiern? Eine biblische Art und Weise? Interessant ist, wenn wir in die Bibel schauen, dass wir da gar keine festgesetzte Liturgie finden, wie wir Gottesdienst richtig, auf die einzig richtige Art und Weise feiern können. Wir finden zwar so ein paar Verse, zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 16, da steht, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt Gott dankbar in eurem Herzen. So Verse finden wir und dann leiten wir eben ab, dass eine Predigt wichtig ist, dass wir eine Zeit der Anbetung haben oder des Worships, wie wir das jetzt nennen, dass Gemeinschaft wichtig ist. Und in anderen Versen sehen wir noch, dass jeder mit seiner Gabe dem anderen dienen soll und so. Aber es gibt keine Liturgie, keine festgesetzte Art und Weise, wie man Gottesdienst feiern soll. Es scheint der Bibel sehr, sehr viel wichtiger zu sein, was wir lehren, als wie wir es lehren im Gottesdienst. Aber es gibt doch eine Sache. Es gibt eine Sache, die die Bibel uns sehr genau beschreibt, die sogar Jesus uns befiehlt, dass wir die tun sollen. Und das ist das Abendmahl. Das Abendmahl. Und darum geht es auch heute in diesem Gottesdienst und in dieser Predigt. Tut das zu meinem Gedächtnis. Das ist sogar ein Befehl, den Jesus hier sagt in Lukas 22, Vers 19. Nehmt das Mahl ein und tut das zu meinem Gedächtnis. Und deshalb feiern wir hier auch jeden Monat das Abendmahl hier in der FEG. Wenn du schon länger kommst, dann hast du das schon mitbekommen. Wir feiern gemeinsam das Abendmahl, weil wir wissen, dass Jesus uns das befohlen hat. Weil das Jesus wichtig war. Das scheint ihm so wichtig zu sein, dass auch wenn er wenig über Gottesdienste gesagt hat, hat er gesagt, das ist wichtig, das tut, wenn ihr zusammenkommt. Wir feiern das jeden Monat. Und wie das manchmal so ist mit Dingen, die wir so regelmäßig tun, irgendwann denken wir gar nicht mehr so drüber nach. Irgendwie wird vieles dann so normal und so lapidar. Ja, wenn du verheiratet bist, kennst du das. Ne? Am Anfang war noch alles total aufregend mit dem Partner. Alles war neu und alles total aufregend. Und irgendwann ist das so selbstverständlich geworden. Da lebt jetzt halt jemand mit dir in der Wohnung, ne? Und das ist normal geworden. Und wir brauchen deswegen von Zeit zu Zeit immer so Reminder, immer so Erinnerungen, warum das eigentlich total cool ist, was wir da leben, in der Ehe, aber auch im Abendmahl. Was die Schönheit daran ist. Und wenn du verheiratet bist, gebe ich dir den Tipp, beschäftige dich mal wieder mit den Gedanken, mit dem Gedanken und mit den Gründen, warum verheiratet sein so toll ist. Was die Vorteile davon sind. Erinnere dich mal daran zurück, warum du überhaupt Ja gesagt hast damals am Altar. Das tut gut. Und genau so beschäftigen wir uns heute mit dem Abendmahl. Und wir erinnern uns daran, warum es eigentlich eingesetzt wurde. Warum es so wichtig ist. Denn das Abendmahl ist ein Schatz. Es hat einen Grund, warum Jesus selbst das Mahl eingesetzt hat. Weil es spiegelt das Zentrum unseres Glaubens an Jesus wider. Aber nicht nur das. Sondern es geht auf grundsätzliche Sehnsüchte ein, die wir als Mensch haben. Es gibt ja diese Sehnsüchte, die jeder Mensch hat. Ganz egal, ob er gläubig, religiös ist oder atheistisch ist. Jeder Mensch von uns hat zum Beispiel die Sehnsucht nach Liebe. Und im Abendmahl finden wir eine Liebe, wie wir sie sonst nirgends finden. Jeder von uns Menschen hat Sehnsucht nach Sicherheit und Sinn, nach Vergebung, nach Gemeinschaft mit anderen. Hat Sehnsucht danach, eine Hoffnung zu haben, die wirklich trägt, die durch das Leben und darüber hinaus trägt. Und all das, all diese Sehnsüchte finden wir beantwortet im Abendmahl. Also lass uns da nochmal tiefer einsteigen in die verschiedenen Perspektiven, die das Abendmahl hat. Weil das Abendmahl ist eine Wohltat für unsere Seele, etwas, das uns wohltut. Und wir nähern uns diesem Thema in vier Aspekten. Ich stelle die schon mal vor, gleich am Anfang. Erstens das Erinnerungsmahl. Diesen Aspekt hat das Abendmahl. Der zweite Aspekt ist das Bundesmahl. Dritte das Gemeinschaftsmahl. Der vierte Aspekt, das Hoffnungsmahl. Und was sich dahinter verbirgt, das finden wir heraus, indem wir das wie immer machen und in die Bibel reinschauen, die für uns das Fundament unserer Lehre ist, dessen, was wir über Gott wissen und über das Leben. Und deswegen schauen wir da mal rein in 1. Korinther 11. Ich habe die Verse euch mal mitgebracht. Ab Vers 23. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Das ist die Textgrundlage. Das sind die Einsetzungsworte, die oft vor dem Abendmahl gesprochen werden. 1. Korinther 11. Und die schauen wir uns näher an. Und erstmal das Offensichtliche. Das Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Zweimal kommt es vor, dass wir uns erinnern sollen. Wir sollen uns erinnern. Und dann sagt Paulus auch, an was wir uns erinnern sollen. Ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Das sagt Jesus. Ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Das Abendmahl ist also eine Erinnerung an dieses eine spektakulärste Ereignis, das die Weltgeschichte verändert hat wie noch nichts zuvor. Und dieses eine spektakuläre Ereignis, das deine Geschichte verändert hat oder verändern kann wie nichts zuvor, das ist das, dass Jesus Mensch wurde. Gott wurde in Jesus Mensch und kam auf die Erde und er starb am Kreuz, weil er dich und mich so liebt und weil er dir und mir vergeben will. Und daran sollen wir uns erinnern, an das, was Jesus getan hat. Und eigentlich sind da zwei Aspekte drin in dieser Erinnerung. Es ist nämlich zum einen eine Anklage und zum anderen ist es diese große Gnade und diese große Liebe, die da mitschwingt für uns. Warum ist es eine Anklage? Es ist eine Anklage, weil es anscheinend nötig war. Es war nötig, dass Jesus kam. Wenn es nicht nötig gewesen wäre, wäre er im Himmel geblieben oder wie auch immer, oder hätte uns mal so besucht im Urlaub oder wir wären erst gar nicht aus dem Paradies geworfen worden als Menschen, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Aber es ist nötig. Wir feiern das Abendmahl. Wir brauchen das Abendmahl. Und es bekennst du jedes Mal, wenn du zum Abendmahlstisch gehst, dann bekennst du das, dass du die Vergebung von Jesus brauchst. Auf den ersten Blick scheint es gar nicht so in das zu passen, was die Welt so über uns Menschen sagt. Die sagt, wir sind doch alle gut und es gibt doch eigentlich im Kern keine schlechten Menschen. Eigentlich brauchen wir sowas nicht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich lange darüber diskutieren muss und lange begründen muss, warum, wenn wir echt ehrlich zu uns sind und wenn wir das Weltgeschehen so ein bisschen beobachten, wenn wir ein bisschen Nachrichten hören und schauen, was da so abgeht in der Welt, dass wir dann zu dem Ergebnis kommen, oh Mann, wir brauchen aber doch ein bisschen Erlösung. Wir brauchen schon ein bisschen was. Weltweit ganz klar, wenn man in die Nachrichten schaut, aber auch persönlich, für mich und für dich. Auch wir brauchen die Erlösung. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Wir brauchen Erlösung von Schuld durch Fehlentscheidungen in unserem Leben. Jeder von uns trifft die manchmal. Jeder hat schon Fehler gemacht. Wir sind Menschen. Oder wir brauchen Erlösung vom Leid. Nicht nur vom eigenen Leid, sondern wir brauchen auch Erlösung von Schuld, weil wir anderen Leid zugefügt haben. Meistens so in kleinen Dosen. Die meisten von uns sind nicht so die großen Verbrecher, die Leute töten, sondern die anderen in kleinen Dosen Leid zufügen. Zum Beispiel, indem wir lieblos sind gegenüber anderen. Das ist so ein einfaches Gebot, das Jesus sagt. Er sagt, darin sind alle Gebote erfüllt, wenn ihr Gott den Vater von ganzem Herzen liebt und euren Nächsten wie euch selbst. Und schon an diesem einfachen Gebot scheitern wir so häufig. Und dadurch verletzen wir andere Menschen und werden verletzt von anderen Menschen. Klar haben wir dann gegenseitig eine dicke Haut und die meisten Beziehungen funktionieren eigentlich auch nur deshalb, weil Leute sich eine dicke Haut zugelegt haben. Ist auch so. Aber trotzdem verletzt es. Lieblosigkeit gegenüber dem Ehepartner, gegenüber den Nächsten Oder vor Schuld, wir brauchen Erlösung von Schuld, die wir durch Unterlassen von Hilfeleistungen gegenüber Armen und Schwachen, Kranken auf uns geladen haben. Jakobus sagt es mal in der Bibel, in Jakobus 4, Vers 17, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, der sündigt. Wir haben Verantwortung irgendwie, nicht nur für uns selbst und unser eigenes Glück, sondern Verantwortung für andere Menschen. Und uns geht es so gut, vielen von uns geht es wirklich gut. Nimmst du deine Verantwortung wahr und hast den Blick für andere? Hast du da überhaupt Zeit dafür? Nimmst du dir die Zeit dafür? Wir werden oft schuldig an anderen, weil wir Dinge nicht tun, die wir eigentlich tun sollten. Gute Dinge. Ganz egal, ob wir Nicht-Christen sind oder Christen. Ja, wir machen Fehler. Vielleicht hängen wir noch irgendwo an Sünde fest, auch wenn wir Christ sind und gerne das Gute tun wollen. Wir hängen noch irgendwie drin fest. Wir lassen uns nicht vom Heiligen Geist ändern, wie wir es eigentlich wüssten, dass wir es tun sollten. Aber wir machen es nicht. Vielleicht aus Egoismus, vielleicht aus einem anderen Grund. Wir versagen in der Hingabe, in der Nächstenliebe. Und das Abendmahl erinnert uns daran, dafür ist Jesus gestorben. Dafür gibt es eine Lösung. Wir müssen nicht anfangen, es zu leugnen oder uns selber gut zu reden oder uns im Vergleich mit anderen, die noch viel schlechter oder schlimmer sind, irgendwie zu entschuldigen, sondern wir können direkt mit dem, wie wir sind, mit der Schuld, wir können es aussprechen, wir können zum Abendmahlstisch kommen, wir können sagen, Gott, vergib mir. Du bist gestorben für meine Schuld. Dein Blut ist vergossen, dein Leib ist gebrochen. Dein Leib ist gebrochen für meine Schuld. Und so wird diese Anklage, ne, der Schuldigkeit plötzlich umgewandelt durch Gottes Gnade. Und es wird ein Fest der Liebe. Dort am Kreuz, da finden wir diese Sehnsucht nach Liebe, nach angenommen sein, wie wir es uns wirklich wünschen. Nämlich so, dass wir ehrlich sein dürfen und trotzdem angenommen sind und geliebt sind. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so sehr, dass Jesus selbst stirbt für uns, dass er sein Leben hingibt, dass er sagt, ich liebe dich mit meinem Leib und meinem Leben mehr als jeder andere dich lieben kann. Und diesen Jesus, der dich so liebt, dem begegnest du am Abendmahlstisch. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Du kannst an den Tisch kommen, an dem du Freiheit erfährst von deiner Schuld. Freiheit erfährst von diesem Zwang, irgendwie geliebt zu sein, durch Aussehen, durch Leistung, durch was weiß ich was, du darfst so sein, wie du wirklich bist. Und du bekommst von ihm die Liebe im Überfluss. Du bekommst diese Freiheit, die dir sonst niemand geben kann. Auch in 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir davon, da lesen wir, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Daran erinnert uns das Abendmahl, an diese Freiheit. Und so ist es eine ernste Angelegenheit, weil unsere Schuld irgendwie uns vor Augen geführt wird. Aber es ist auch eine fröhliche, freimachende Angelegenheit, weil wir diese Gnade erleben. Wir sind frei, das frei, und wir sind unendlich geliebt. Hier wird unsere Sehnsucht nach Vergebung und unsere Sehnsucht nach Liebe gestillt. Zwei Grundsehnsüchte, die wir im Leben als Menschen mit uns herumtragen. Was für einen tiefen Frieden kann uns das Abendmahl geben, wenn wir das ernst nehmen, was wir da feiern. Und deswegen lesen wir auch da im Korintherbrief diese Stelle, deshalb soll sich jeder prüfen. Und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Wir dürfen uns prüfen. Wir dürfen sagen, hey, hier ist meine Schuld. Bitte vergib mir. Und dann dürfen wir ganz frei zum Abendmahlstisch gehen. Es ist keine hohe Hürde im Abendmahlstisch. Wir feiern da die Vergebung von Jesus. Und sobald jemand das annehmen kann, kann er zum Abendmahlstisch kommen. Wir können Gott um Verzeihung bitten und er vergibt uns unsere Schuld und Sünde. Und vielleicht ist es ja heute für dich dran. Vielleicht fällt dir gerade eine Sünde ein oder irgendeine Situation in deinem Leben, wo du so lebst, wie du es eigentlich nicht solltest. Bring es mit an den Abendmahlstisch. Bitte Jesus um Verzeihung. Danke ihm für seine Vergebung am Kreuz. Keine Sünde ist zu groß, als dass du damit nicht zu Jesus kommen kannst, weil sein Leib wurde für dich gebrochen. Daran darfst du dich erinnern. Und das Zweite ist das Bundesmahl, der zweite Aspekt des Mahls. Wir lesen in Vers 25 nicht nur von dem gebrochenen Brot, sondern von dem Blut des Bundes. Gott schließt einen Bund. Und dieser Bund mit dir war ihm so kostbar, dass er sein Blut vergossen hat. Und daran erinnern wir uns, wenn wir den Traubensaft nehmen. An diesen Bund. Man kann es vergleichen mit so einem Ehebund. Ja, bei einer Hochzeit, da geben sich zwei Personen normalerweise im Idealfall das Versprechen, zusammen zu bleiben, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist nicht nur einfach so lapidar dahergesagt, sondern das ist wirklich mit allen Konsequenzen so versprochen und so gemeint. Ich liebe dich so sehr. Ich will mit dir zusammen sein. Durch alle Höhen und Tiefen meines Lebens. Und dann steckt man sich so einen Ring an den Finger. Und dann erinnert man sich daran. Und Jesus hat uns nicht einen Ring geschenkt, sondern er hat uns das Abendmahl geschenkt. Das Abendmahl geschenkt, an dem wir uns immer wieder daran erinnern dürfen. Er hat Ja gesagt zu uns. Er hat Ja gesagt zu dir. Du bist frei von Schuld, aber noch viel mehr als das. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Sein Kind. Du bist ein Kind Gottes, wenn du an ihn glaubst und ihm nachfolgst. Und du hast nicht nur die Vergebung deiner Schuld bekommen, sondern ein neues Leben. Ein neues Leben und einen Auftrag. Ein Auftrag, der zutiefst sinnstiftend ist. Du musst nicht mehr einfach nur so leben und dass du selber glücklich bist. Ja? Das ist überhaupt gar nicht so. Mit so wenig musst du dich gar nicht zufrieden geben. Sondern du darfst leben, dass das Reich Gottes sich entfaltet. Im Dienst für Gott und für andere Menschen. Und nichts ist so sinnerfüllend wie das. Und wir Menschen, die so sehr nach Sinn im Leben streben, nach etwas, das irgendwie trägt, das größer ist als wir selbst, wir finden da in Gott und in diesem Bund, den er mit uns schließt, eine Sinnstiftung, die so viel größer ist als alle egoistischen Ziele. Und das ist so eine Gnade, so ein Vorrecht, dass du Gott dienen darfst. Und an den Bund erinnerst du dich im Abendmahl. Ja, dass Jesus sich an dich verschenkt und du darfst dich jetzt verschenken an ihn. Er hat sich ganz an dich verschenkt und du darfst dich an ihn verschenken, darfst Teil sein seines Reichs in deiner Unperfektheit. Was ist das doch für ein Geschenk? Was ist das für ein super Geschenk? Und so ist es ein Freudenfest, das Abendmahl. Wir dürfen uns daran erinnern, hey, ich darf teilhaben an deinem Reich. Ich darf mir nicht nur so demütig die Sünden vergeben lassen, dann werde ich in die Ecke gestellt und muss gucken, wie ich klarkomme. Sondern ich darf mitmachen an Gottes Reich. Mit meinem Geld, mit meinem Einsatz, mit meiner Kraft, mit meiner Zeit, mit allem, was ich habe, darf ich teilnehmen an dem Reich Gottes. Weil Gott hat mit mir einen Bund geschlossen. Das ist so eine Aufwertung meines Lebens. Was für eine zutiefst sinnstiftende Sache. Wir sind dazu berufen, an diesem Reich Gottes teilzuhaben, es zu verkünden. Wir lesen im Vers 26, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, verkünden wir den Tod des Herrn, das Evangelium. Wir dürfen es verkünden, weitersagen, diese gute Nachricht. Und daran erinnern wir uns auch im Abendmahl. Wir sind Teil dieses großen, aufbrechenden Reiches Gottes auf dieser Erde, das jetzt schon in der Unvollkommenheit da ist und später mal vollkommen ist in der Ewigkeit. Da kommen wir später dazu. Also das Abendmahl erinnert uns daran, dass wir Teil des Bundes Gottes sind, dass wir somit Sicherheit haben, dass er seine Versprechen und Zusagen einhält. Und je länger du glaubst, je mehr du in der Bibel liest, desto mehr Versprechungen erkennst du, desto mehr Versprechen weißt du und die kannst du mitnehmen zum Abendmahl und dich an diesem Bund erfreuen, dass Gott sein Wort nie bricht. Nie bricht. Also das Bundesmahl. Und vielleicht ist es für dich heute dran, dich daran zu erinnern, vielleicht den Bund wieder neu einzugehen. Vielleicht zu sagen, hey, das war in der letzten Zeit war ein sehr einseitiger Bund. Gott, ich habe immer nur genommen und nicht mehr gegeben. Ich möchte das jetzt wieder erneuern in dem Bund. Oder vielleicht, dass du zu Gott sagst und sagst, hey Gott, du siehst meine Zweifel. Und ich möchte mir das nochmal von dir zusprechen lassen, dass du dich versprochen hast, du hast dich mir versprochen. Du bist den Bund mit mir eingegangen, den will ich annehmen. Vielleicht ist das dran, wenn das dich jetzt anspricht. Dann merk dir das fürs Abendmahl nachher. Und dann feier so das Abendmahl in dieser Dankbarkeit, dass Gott den Bund mit dir eingegangen ist. Und das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl. Du bist nicht allein. Sowohl Jesus damals beim ersten Abendmahl, das im Passamahl eingesetzt hat, bevor er gefangen genommen wurde, als auch Paulus, der das an die Korinther schreibt, als auch bei den Beispielen, wo wir sehen, dass das Abendmahl gefeiert wird, ist das immer in Gemeinschaft. Immer in Gemeinschaft. Es ist nie alleine zu Hause. Wenn du mal von zu Hause zuguckst, vielleicht online gerade, dann darfst du es natürlich trotzdem feiern und Gemeinschaft mit uns haben. Aber der eigentliche Gedanke des Abendmahls ist immer, dass wir das im Zusammensein feiern. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Gerade bei den Korinthern, ja, an die unser Predigttext ja gerichtet ist, gerade die Korinther, die hatten ziemlich Probleme damit. Paulus redet vor dem Abendmahlstext über diese Probleme und direkt danach, wie unwürdig da das Abendmahl eingenommen wurde. Paulus bemängelt darin, dass die Korinther nicht aufeinander warteten und mit dem Abendmahl einfach schon anfingen, obwohl noch gar nicht alle da waren. Und dann haben sie ein Essen draus gemacht und das Essen haben die, da haben die vorher dann schon alles leer gegessen und dann mussten die, die später kamen, die Reste essen oder hatten gar nichts mehr übrig. Man hat nicht aufeinander Acht genommen. Und es bemängelt Paulus und sagt, das Abendmahl ist nicht so ein Mahl, sondern es ist ein Mahl der Gemeinschaft und nicht der Ausgrenzung und des Egoismus, in den jeder einfach das nimmt, was er denkt, was ihm zusteht. Das Abendmahl wurde zum Essen ausgebaut, in dem es plötzlich nicht mehr um Jesus und seine Erlösung ging, sondern in dem sich die Ersten, die am Buffet waren, den Bauch vollschlugen und für die anderen nichts mehr übrig ließen. Und das war damals bei den Korinthern so, dass sie es wirklich so gelebt haben. Bei uns ist es anders. Bei uns kann man das gar nicht machen. Wir haben eh nur ein Stück Brot und einen Schluck Wein. Aber bei uns ist das innerlich. Wir erheben uns innerlich über andere Leute. Wir urteilen innerlich über andere Leute. Wir schauen nicht auf das, was uns eins macht im Abendmahl, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Sondern es kann sein, dass wir über andere urteilen. Wir leben unversöhnt. Wir feiern ein Fest der Versöhnung, in dem Jesus uns unsere Schuld vergibt und tragen anderen ihre Schuld nach. Und dann wird das Abendmahl plötzlich nicht mehr zum Gemeinschaftsmahl, zu dem es eigentlich gedacht ist. Zum Abendmahl kann ich gehen, und ich kann all den Unwillen, all die Urteile, die ich vielleicht innerlich über andere Menschen habe, ich kann die vors Kreuz bringen und sagen, Gott, ich weiß, vor dir zählt das nicht. Ich weiß, du bist so geduldig mit mir. Du bist auch geduldig mit den anderen. Und ich bringe das vor dich und ich will die anderen so lieben, wie du sie liebst. Und vielleicht ist es bei dir auch dran, wie bei den Korinthern damals, dass du heute zum Abendmahl gehst und sagst, Mensch, ich kann das Gemeinschaftsmahl nicht so feiern, weil diese inneren Prozesse in mir abgehen. Und ich bete darum und um Vergebung. Und wenn dir da Personen einfallen, Urteile einfallen, die du letzte Woche gemacht hast, über andere Menschen, über Menschen, die vielleicht sogar hier drin sitzen, dann mache ich den Mut, erstmal um Vergebung zu bitten. Und dann fröhlich das Abendmahl einzunehmen. Aber lasst uns dieses Fest feiern als ein Gemeinschaftsfest. Weil uns verbindet unser gemeinsamer Glaube und unser gemeinsamer Auftrag. Also lass uns freuen aneinander und an dem Geschenk, das Jesus uns gibt. Wir sind reich beschenkt im Abendmahl, aber auch miteinander. Und das wollen wir im Abendmahl auch feiern. Und dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt des Abendmahls. Der vierte Aspekt, das ist das Hoffnungsmahl. Das Beste, es kommt erst noch. Auch das, dieses Bedeutungsspektrum liegt im Abendmahl drin. In Vers 26, da lesen wir diese Perspektive. Nehmt das Abendmahl so lange, bis Jesus wiederkommt. Diese Perspektive wird uns da geöffnet in den Einsetzungsworten. Bis Jesus wiederkommt. Jesus wird mal wiederkommen und er wird uns zu sich nehmen, die an ihn glauben. Und er wird uns retten und wir werden wieder vereint sein mit den Menschen, die gestorben sind, die für uns vorangegangen sind. Und werden vereint sein durch den Glauben an Jesus an seinem Tisch. Und das war für die Korinther auch wichtig, dass sie das hörten, weil die meisten Gemeinden damals, die meisten Christen, die gingen davon aus, dass Jesus bald wiederkommt. Und schon zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Und dann ist es passiert, dass so ein paar Leute gestorben sind und sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Und dann war diese Hoffnungsbotschaft so wichtig, diese Aussage so wichtig, dass Paulus sagt, Mensch, wir haben diese Hoffnung, Jesus wird wiederkommen und er wird uns alle zu sich nehmen. Und an anderer Stelle führte die noch viel mehr aus, Paulus, diese Hoffnung. Aber da weist auch dieses Mal darauf hin, Jesus selbst sagt, dass ich werde von dem Brot und von dem Wein wieder mit euch nehmen, wenn ihr mit mir vereint seid in der Ewigkeit. Das ist die Hoffnungsperspektive. Jesus selbst spricht uns das zu. Unser Leben hat Ewigkeitswert. Wir können ein Leben führen, das Hoffnung hat. Das Leben ist nur ein Vorgeschmack. Das Eigentliche, das kommt im Himmel. Und da können wir uns ermutigen lassen, können das so feiern. Was für eine wunderbare Hoffnung haben wir da. Aber nicht nur der Tod ist etwas, das in der Ewigkeit weg sein wird, sondern auch Ungerechtigkeit. Auch bei den Korinthern war das so. Da gab es so manche Lebenskonzepte, die ungerecht waren. Und Paulus hat das direkt vor nach dem Abendmahl angesprochen, dass er gesagt hat, es gibt Leute, die haben eine gesellschaftliche Stellung, die sind viel früher da und die bringen auch das gute Essen mit. Und dann essen die es aber selber. Das war das Problem, das ich vorher schon angesprochen habe. Und dann kommen die Sklaven, die dürfen erst kommen, wenn der Herr sagt, du darfst jetzt gehen. Und die kamen erst später und die haben nichts mehr gekriegt. Und so gab es Ungerechtigkeit, gesellschaftliche Ungerechtigkeit in dieser Zeit. Und das Abendmahl öffnet diese Perspektive, dass das mal vorbei sein wird. Die Ungerechtigkeit wird mal vorbei sein. Im Hier und Jetzt leiden wir vielleicht auch unter bestimmten Dingen, unter unserer eigenen Schwachheit vielleicht oder unter Sackgassen in unseren Beziehungen zu Freunden, zu Eltern, zu Ehepartnern. Und wir wissen nicht mehr, wie wir da rauskommen sollen. Wir leiden darunter, dass manche Charaktereigenschaften von uns nicht, dass wir die nicht mehr im Griff haben. Die sind nicht gut und wir wollen die verändern, aber wir kriegen sie nicht weg. Und das führt uns immer wieder in suboptimale Umstände. Und das Abendmahl ist so ein Mal, wo wir zum einen diese Transformation, diesen Bund in Anspruch nehmen, wo wir sagen, Jesus, du veränderst uns durch deinen Geist, aber selbst da, wo wir es nicht schaffen, wo wir scheitern, selbst da, wo wir Perspektiven verloren haben, dass sich jemals was ändert, selbst da kommen wir zu dir und haben diese Hoffnung, weil du kannst verändern, manchmal schon jetzt, aber in Vollkommenheit in der Ewigkeit. Noch daran erinnert uns das Abendmahl, an diesen Grund der Hoffnung. Jesus. Und egal, ob du Optimist bist oder Pessimist, egal wie leer dein Glas ist oder ob du den Eindruck hast, dein Glas wird gefüllt manchmal, aber dann hat es ein Loch und es wird immer wieder leer. Ganz egal, ob du dieses Lebensglas als voll oder leer empfindest, am Ende wird es aufgefüllt bis zum Überfluss. Am Abendmahlstisch oft schon temporär, aber vollkommen in der Ewigkeit. Und deswegen ist das Abendmahl ein Mal der Hoffnung, ein Fingerzeig auf die Ewigkeit. Und vielleicht brauchst du das heute ganz besonders. Vielleicht sitzt du hier drin, entweder weil du einen lieben Menschen verloren hast und du brauchst diese Hoffnung, die dir nochmal zugesprochen wird, dass du ihn wiedersehen wirst. Oder vielleicht sitzt du hier in hoffnungslosen Situationen, in einer hoffnungslosen Ehe, in einer hoffnungslosen Arbeitssituation, in einer hoffnungslosen Situation bezüglich deiner Kinder oder deiner eigenen Selbstoptimierung, wo du denkst, du kommst nicht weiter mit dir selbst. Ich möchte dir zusprechen, dass Gott es am Ende gut tun wird. Gott wird es am Ende gut machen. Und jetzt auch schon. Teilweise. Manchmal teilweise, manchmal sogar schon vollkommen. Das überlassen wir Gott. Aber wir dürfen zum Abendmahl gehen und wir dürfen mit diesem Schmerz kommen und mit dieser Hoffnung kommen, dass Gott was ändern kann. Und in Ewigkeit ändern wird. Wir hoffen, selbst in den hoffnungslosesten Situationen. Also wir haben uns vier Aspekte des Abendmahls angeschaut. Wir haben uns das Erinnerungsmahl angeschaut, die Erinnerung an die Erlösung von Gott, dass wir auf der einen Seite, wenn wir zum Abendmahltisch kommen, verurteilt werden, weil wir es brauchen, und auf der anderen Seite erlöst werden, Gnade und Liebe erfahren wie sonst nirgends. Wir haben uns vor Augen geführt, dass das Abendmahl ein Bundesmahl ist, dass er uns ein Versprechen gegeben hat, Jesus, das uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Und so ist das wirklich. Und wir dürfen diesen Bund auch leben, indem wir integriert sind in Gottes Reich, dieses Vorrecht haben, diese Ehre haben, daran teilnehmen zu dürfen und uns investieren zu dürfen in sein Reich. Und das Dritte, das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, du bist nicht allein. Und egal auch in welcher schweren Zeit du dich jetzt befindest, du bist nicht allein. Wenn du nach vorne gehst, gehst du mit Menschen, die auch an diesen Jesus glauben, die dieselbe Hoffnung haben und die mit dir durch dieses Leben gehen wollen. Und deswegen erinnere dich daran. Und vielleicht hast du auch Unvergebenheit in deinem Leben und dann nimm das mit und mal versuche, das Abendmahl auch zu einem Startpunkt zu machen, wo du sagst, ich will Vergebungsprozesse starten und Gemeinschaft wieder neu wagen. Und viertens, das Abendmahl ist das Hoffnungsmahl. Das Beste kommt noch, Und selbst wenn es hoffnungslose Situationen gibt in deinem Leben, am Abendmahlstisch kannst du neue Hoffnung schöpfen. Gott liebt dich, er ist für dich, er ist allmächtig. Und spätestens in der Ewigkeit wirst du Erlösung erfahren. Gut, dann haben wir jetzt ganz viel theoretisiert über das Abendmahl. Jetzt wird es praktisch. Jetzt nehmen wir das Abendmahl ein und wir feiern gemeinsam das Abendmahl. Und wenn du online zuschaust, dann schnapp dir jetzt ein Stück Brot oder einen Schluck Traubensaft, wenn du es hast. Und dann feier mit uns das Abendmahl. Und ich lese uns nochmal die Einsetzungsworte vor, über die ich jetzt auch gepredigt habe, dass wir nochmal in Erinnerung bekommen, worum es beim Abendmahl geht. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch in jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, so lange, bis er wiederkommt. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, danke für das Abendmahl. Danke für all das, was du uns zusprichst. Danke für dein Leib, der gebrochen wurde für uns, dass wir Vergebung haben, dass wir Liebe erfahren, wie wir sie nirgendwo sonst erfahren. Danke, dass wir das gleich wieder schmecken dürfen. Danke für den Bund, den du mit uns geschlossen hast, für dein Versprechen und dass du uns mit hineingenommen hast in das Reich, das du in dieser Welt aufbauen willst durch uns. Und danke dafür. Danke für diesen Saft, den wir schmecken werden. Danke, Jesus, dass wir das nicht allein machen müssen, dass wir das in Gemeinschaft tun müssen. Danke, dass wir die kaputten Beziehungen dir bringen dürfen, dich um Vergebung bitten dürfen, wo wir schuldig geworden sind und anderen auch vergeben dürfen durch diese Kraft. Und danke, Jesus, für die Hoffnung, die in deinem Mal zum Ausdruck kommt, dass wir wissen, du wirst mal alles gut machen. Die Ewigkeit kommt noch. Und du greifst jetzt schon ein in deiner Allmacht, in deiner Liebe, in deiner Gnade, gerade auch in den Situationen, die wir nicht im Griff haben, wo wir uns so fühlen, als würde die Kontrolle uns wegschwimmen oder weggeschwommen sein. Danke, dass wir so an deinen Tisch kommen dürfen. Danke für deinen Segen. Amen. Ein Segensvers aus Jesaja 54, Vers 10. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der dich liebt. So segne dich dieser dich liebende Herr. Er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir, sei dir gnädig, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.